NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon ist Marcel Güsken. Willkommen zum Echo des Tages und das sind heute unsere wichtigsten Themen. Terror in Moskau. Bei Anschlägen in der U-Bahn sterben 38 Menschen. Merkel in der Türkei. Die Kanzlerin findet beim Treffen mit Erdogan versöhnliche Töne. Und mit dem deutsch-türkischen Verhältnis befasst sich auch der Kommentar im Echo des Tages. Streit über Guantanamo-Häftlinge. Die Bundesregierung will sich nicht festlegen. Kampf gegen die Kinderpornografie. Die EU-Kommission will Internetsperren durchsetzen. Und Trauer um Peter Herbolzheimer. Der Jazzmusiker starb im Alter von 75 Jahren. Und wir beginnen in der russischen Hauptstadt. Zwei Bomben sind heute in der Moskauer U-Bahn explodiert, mitten im morgendlichen Berufsverkehr. In zwei Zügen sprengten sich Selbstmordattentäterinnen in die Luft im Abstand von weniger als einer Stunde. Fast 40 Menschen rissen sie mit in den Tod. Aus Moskau, Stefan Lack.
Moskau steht unter Schock. Die Menschen sind verunsichert. Bei dem blutigsten Terroranschlag seit 6 Jahren sind mindestens 38 Menschen getötet worden. Über 100 wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Augenzeugen berichteten von schrecklichen Szenen in den U-Bahn-Stationen Ljubljanka und Park Kulturi. Dort waren heute Morgen mitten im Berufsverkehr die Sprengsätze detoniert. Panik brach aus. Die Plattform war voller Menschen, es gab keinen freien Platz. Als ich oben war, sah ich ein großes Gedränge. Die Passagiere übersprangen die Sperren, um schneller nach draußen zu kommen. Über die Lautsprecher lief die Nachricht, man solle die Metro schnell verlassen. Brandgeruch lag in der Luft. Zwei Selbstmordattentäterinnen zwischen 18 und 20 Jahren sollen nach Angaben des russischen Geheimdienstes FSB die Sprengsätze in den vollbesetzten U-Bahn-Zügen gezündet haben. Eine weitere scharfe Sprengladung in der Station Park Kulturi konnte von Sicherheitskräften entschärft werden, meldet die russische Agentur RIA Novosti. In Moskau geht man davon aus, dass islamistische Terroristen aus dem Nordkaukasus für die Tat verantwortlich sind, auch wenn bislang kein offizielles Bekennerschreiben eingegangen ist. Ein Indiz dafür ist der Ort des ersten Anschlags, direkt unter der Zentrale des Geheimdienstes FSB. Die russische Regierung geht mit aller Härte gegen die nordkaukasischen Separatisten vor, die unter anderem für eine Abspaltung ihrer Republiken von Russland kämpfen. Der FSB ist an diesen Einsätzen maßgeblich beteiligt. Erst kürzlich wurden Dutzende Rebellen getötet. Unter ihnen sollen auch 3 Top-Terroristen gewesen sein. Der tschetschenische Rebellenführer Doku Umarov hatte noch im Februar gedroht, der Krieg gegen Russland werde auf russische Städte ausgeweitet. Russlands Präsident Medvedev gedachte der Opfer in einer Schweigeminute. Er sagte den Angehörigen umfassende Hilfe zu und verurteilte die Anschläge aufs Schärfste. Im ganzen Land wurden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Man muss wachsam sein. Es ist offensichtlich, dass diese Terroranschläge sehr gut geplant wurden. Viele Menschen sollten getötet werden mit dem Ziel, das Land und die Gesellschaft zu destabilisieren. Medvedev ließ keinen Zweifel daran, dass die russische Regierung den Antiterrorkampf mit aller Härte weiterführen werde. Wir werden unsere Operationen gegen die Terroristen fortsetzen, ohne zu zögern, bis zum Ende. Ich möchte, dass dies der Leitfaden für alle anwesenden Chefs, der Rechtsschutz und Sicherheitsdienste wird, ohne jeden Zweifel und bis zum Schluss. Auch Ministerpräsident Putin schlug einen scharfen Ton an. Man werde die Hintermänner des Anschlags gnadenlos jagen. Das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill, rief die Russen auf, in dieser schweren Stunde zusammenzustehen. Als Antwort auf solche Taten des Bösen muss sich unsere Gesellschaft solidarisch verhalten. Wenn wir den Schmerz unseres Gegenübers mitfühlen können, wird man auch uns gegenüber Mitleid empfinden. So werden wir eine große und starke Familie sein, die auch solchen Albträumen widerstehen kann, die uns ein böser menschlicher Wille aufbürdet.
Aus Moskau war das Stefan Lack. Die Vorzeichen hätten besser sein können vor diesem Besuch von Angela Merkel in der Türkei. Hierzulande wird über Integrationsprobleme debattiert, seit der türkische Premier Erdogan türkische Gymnasien in Deutschland gefordert hat. Erdogan selbst wiederum wundert sich über den so wörtlich Hass, der ihm aus Deutschland entgegenschlägt. Also, die Atmosphäre hätte entspannter sein können bei den Gesprächen, bei denen es auch um ganz andere Themen geht. Um den EU-Beitritt der Türkei zum Beispiel oder die Frage, wie sich die Türkei zum iranischen Atomprogramm stellt. Merkel ist heute zu dem 2-tägigen Besuch in der Türkei eingetroffen und nach dem Gespräch mit Erdogan klangen beide viel versöhnlicher. Aus Ankara, Sabine Adler.
Gleich zu Beginn zeigten sich beide entsetzt über die Terroranschläge in Moskau, die sie verurteilten. Wichtigstes und für die Türken empfindlichstes Thema ist der EU-Beitritt, den die Kanzlerin begrenzt wissen möchte auf die privilegierte Partnerschaft, die von dem türkischen Regierungschef geradezu als Beleidigung aufgenommen wird. Das hat die deutsche Kollegin durchaus begriffen.
Ich habe jetzt verstanden, dass in der Türkei die privilegierte Partnerschaft gar keine gute Konnotation hat, gar keine gute Ausstrahlung. Wir haben das eigentlich als eine spezielle Beziehung zur EU, eine bessere als mit vielen anderen Ländern dargestellt, verstanden. Dennoch sage ich, wir haben einen ergebnisoffenen Prozess. Die Bundesregierung steht zu diesem Prozess. Jetzt erscheint mir als nächstes Wichtiges vor allen Dingen, dass wir die Sache mit dem Ankara-Protokoll, also sprich das Thema Zypern, lösen, damit wir auch einen Schritt vorankommen.
Gemeint ist der Zugang Zyperns zu türkischen See- und Flughäfen, eine Voraussetzung für den Beitritt der Türkei, der ihr nun seit rund 50 Jahren in Aussicht gestellt wird, aber nicht näher rückt. Was neben der deutschen und französischen Skepsis auch an nicht gemachten türkischen Hausaufgaben liegt. Zu denen die überfällige Verfassungsänderung gehört, die Ministerpräsident Erdogan nach eigenem Bekunden noch in dieser Woche anstoßen möchte. Und noch einen Fortschritt hatte der Premier zu vermelden. Tayyip Erdogan in der deutschen Übersetzung.
Morgen werden wir im türkischen Parlament zu der türkisch-deutschen Universität auch die Annahme dieser Regelung erfahren können. Und in Istanbul, in Beykoz, gibt es dann auch entsprechend ein Grundstück, das dann zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, die Infrastruktur ist schon soweit und wir freuen uns auch darüber.
Das Klima zwischen der Kanzlerin und dem Premier konnte nach dem Schlagabtausch im Vorfeld bei dem Besuch nur besser werden. Umso mehr bemühten sich heute beide um den Austausch ausschließlich freundlicher Worte. Empfindlich hatte Erdogan reagiert auf Angela Merkels Ablehnung seines Vorschlags, in Deutschland türkische Gymnasien zu errichten. Schon jetzt gäbe es ein Dutzend solcher Schulen in Deutschland, wie die mitreisende Staatsministerin für Integration Maria Böhmer kurz vor der Ankunft in Ankara erklärte. Doch türkische Schulen, bei denen die Migranten unter sich blieben, widersprechen allen Integrationsbemühungen. So sei ihre Reaktion zu verstehen gewesen, sagte Angela Merkel in Ankara.
Dass es mir aber darum geht, dass natürlich nicht etwa jemand in Deutschland leben kann, der die deutsche Sprache nicht kann, sondern das heißt, dass beide Sprachen erlernt werden. Und die Sprache in des Landes, in dem man lebt, ist ja die Voraussetzung auch für eine gute Integration.
Freundlich verpackt waren zudem die völlig unterschiedlichen Positionen gegenüber Sanktionen gegen den Iran.
Wir sagen, das müssen wir über die Diplomatie lösen. Und insbesondere, wenn wir von nuklearen Waffen sprechen. In dieser Region, wir sind dagegen. Aber gibt es in dieser Region andere nukleare Waffen? Ja. Aber gibt es denn bisher irgendwelche Sanktionen diesem gegenüber? Nein.
Gefragt nach der Bewertung des Genozids an den Armeniern 1915, nannte Erdogan die Historiker, die sich anstelle von Politikern mit der Frage befassen sollten. Die Kanzlerin verwies diplomatisch freundlich auf den Fortschritt in den türkisch-armenischen Annäherungen.
Aus Ankara berichtete Sabine Adler. Die schlechte Tonqualität bitten wir zu entschuldigen. Es ist keine leichte Mission für Kanzlerin Merkel, denn zumindest im Vorfeld war der Ton gereizt und in der Sache gibt es nach wie vor deutliche Meinungsunterschiede, nicht nur bei der Frage einer Vollmitgliedschaft der Türkei in der EU. Wie steht es um das deutsch-türkische Verhältnis? Der Kommentar dazu im Echo des Tages von Jörg Pfuhl.
Der Doppelfehler im deutsch-türkischen Verhältnis ist mehr als 40 Jahre alt. Damals begann Deutschland, türkische Arbeitskräfte hierher zu holen. Nicht etwa Architekten oder Ärzte aus Istanbul, sondern überwiegend Analphabeten aus Anatolien. Die sogenannten Gastarbeiter kamen im Glauben, bald wieder nach Hause zurückzukehren. Und das erwies sich für beide Seiten, für Türken wie für Deutsche, als Lebenslüge. Alte Fehler entwickeln irgendwann ein Eigenleben. Sie lassen sich nicht mehr rückgängig machen. Man kann nur mit ihnen umgehen, im Guten oder Schlechten. Derzeit offenbar eher im Schlechten. Der türkische Ministerpräsident Erdogan erweckt immer wieder den Eindruck, die fast 3 Millionen türkischstämmigen Menschen in Deutschland seien die 5. Kolonne Ankaras. Bei einem Besuch in Köln vor gut 2 Jahren ließ Erdogan die Stadt mit seinem eigenen Konterfei zupflastern. Er machte Wahlkampf auf deutschem Boden und brandmarkte die angebliche Assimilierung seiner Landsleute als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Kürzlich erst drohte er mit der Deportation zigtausender christlicher Armenier und unmittelbar vor dem Besuch der Kanzlerin unterstellte er den Deutschen Hass auf die Türkei. Hass mag zu viel sein, aber an Allergie gegen alles Türkische ist schon was dran. Mit dieser Diagnose trifft der Mustermann der deutsch-türkischen Integration, Grünen-Chef Cem Özdemir, ins Schwarze. Im wirtschaftlich kränkelnden Deutschland gibt es nicht mehr viel zu verteilen. Die Zukunftsperspektiven erscheinen mau, für Deutsche und für Migranten noch viel mauer. Da brechen kulturelle Gräben auf, wo früher die Hoffnung auf eine bessere Zukunft Brücken schlagen konnte. In Europa und in Deutschland ganz besonders wird eine alternde Bevölkerung immer zaghafter. Das Schönste, was man sich zu wünschen traut, ist ganz bescheiden, es möge alles bleiben, wie es ist, nur keine Verschlechterung. Und also bekommen die Europäer, was sie sich wünschen, dass alles bleibt, wie es ist. Sowas nennt man anderswo Stagnation. Die Bundeskanzlerin möchte, dass der Charakter der EU, gemeint ist der christliche, erhalten bleibt. Die Türkei möge draußen bleiben, wie privilegiert auch immer. Dabei war das europäische Projekt immer auch eine Vision, also der Versuch, das Alte hinter sich zu lassen, in eine andere Zukunft aufzubrechen. Es war der Versuch, Europa zu gestalten. Heute dagegen begnügen sich zu viele damit, Europa bloß zu bewahren. Sie könnten das große Projekt durch diesen Kleinmut gerade verlieren. Diesem Kleinmut hinterherlaufen will die CDU-Vorsitzende Angela Merkel nichts mehr davon wissen, was die Bundesregierung in Europa mitbeschlossen hat. Verhandlungen über die Vollmitgliedschaft der Türkei in der EU. Nur als Bundeskanzlerin räumt sie ein, Verträge gelten. Merkels erster Tag in Ankara hat den Eklat vermieden, aber auch keinen Aufbruch gebracht. Türkische Gymnasien in Deutschland hat Erdogan verlangt. Die Kanzlerin will nicht mehr explizit widersprechen. Dabei ist das Problem nicht das Türkische am Gymnasium, sondern der Umstand, dass zu viele Türken hierzulande es gar nicht bis aufs Gymnasium schaffen. Die deutsch-türkischen Debatten sind allzu oft verlogen. Den Eklat nur zu vermeiden, reicht da nicht aus.
Jörg Pfuhl kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Auch Innenminister de Maizière ist zurzeit im Ausland unterwegs. Er ist in Afghanistan, unter anderem, um sich ein Bild von der Hilfe zu machen, die Deutschland bei der Ausbildung der afghanischen Polizisten leistet. Heute, am zweiten Tag seines Besuches, war de Maizière in Kunduz im Norden des Landes, wo er ein Zentrum für die Polizeiausbildung eröffnete. Anja Günther war dabei.
Thank you, Germany, steht auf der Schultafel geschrieben im neuen deutschen Polizeitrainingszentrum in Kunduz. Hanif Atmar, der afghanische Innenminister, ist ein freundlicher Mann. Er dankt den Deutschen für ihr Engagement und lächelt, auch als er mehr fordert. Mehr Polizeiausbilder, mehr Material, mehr Geld. Bundesinnenminister Thomas de Maizière sagt ebenso freundlich nein. Auf das neue Kunduz-Trainingszentrum für weitere 100 afghanische Polizeianwärter könne man ja nun erst einmal stolz sein.
Damit haben wir 3 solcher Trainingszentren im Norden des Landes und können unser Ziel, pro Jahr 5.000 Polizisten auszubilden, macht zusammen 15.000 bis Ende 2012, erfüllen. Das ist viel. Ich sehe nicht, wie man da noch mehr quantitativ machen kann.
Kunduz, den Namen dieser Stadt verbinden viele Deutsche inzwischen mit Selbstmordanschlägen und Angriffen auf die Bundeswehr und mit dem folgenschweren Bombardement am 4. September 2009. Viel zu oft aber wird das, was die Bundeswehr leistet und das, was die Polizei tut, in einen Topf geworfen. Der Einsatz der deutschen Polizisten ist zwar auch gefährlich, in einem kriegsähnlichen Zustand befinden sie sich aber nicht. Eines der größten Probleme ist vielleicht, dass die afghanische Polizei bei der Bevölkerung nicht sehr angesehen ist, erzählt Kriminalhauptkommissar Ingo Althoff aus Hessen.
Die Polizei hier scheint nicht den besten Stand zu haben. Durch die ganzen Probleme, die man ja auch so mitbekommt, also Korruption ist ja ein sehr großes Thema.
Die deutschen Polizisten arbeiten dagegen an. Viele Ausbilder waren schon mehrmals in Afghanistan. Eine solche Leidenschaft für den Beruf beeindruckt Bundesinnenminister de Maizière.
Sie machen einen tollen Job und sie mehren das Ansehen Deutschlands in der Welt und hier in Afghanistan.
Eine Frage bleibt zunächst unbeantwortet. Wann könnte der Zeitpunkt gekommen sein, die deutsche Polizeimission zu beenden? Wenn das numerische Ziel erreicht und bis 2014 gut 134.000 afghanische Polizisten ausgebildet sind? Der Hamburger Senator Christoph Ahlhaus, amtierender Vorsitzender der Innenministerkonferenz und mit de Maizière auf Reisen, meint, so einfach sei das nicht.
Ich glaube nicht, dass wir den Anspruch erheben dürfen, dass wir hier so lange bleiben und das so lange unterstützen, bis wir Verhältnisse wie in Deutschland haben.
Über die richtigen Ziele will Ahlhaus mit seinen Innenministerkollegen reden. Denn was nutzt eine engagierte Polizeiausbildung in Nordafghanistan, wenn die Perspektiven unklar sind?
Guantanamo soll geschlossen werden. Das hatte der amerikanische Präsident Obama schon vor seiner Wahl versprochen. Doch bei der Erfüllung dieses Versprechens gibt es erhebliche Schwierigkeiten. Wohin mit den Gefangenen, deren Schuld nicht erwiesen werden konnte? Das ist das eine Problem, das Obama bisher nicht lösen konnte. Ein anderes: Wo sollen künftig Terrorverdächtige interniert werden, wenn das Lager auf Kuba geschlossen ist? Auf diese zweite Frage gibt es jetzt möglicherweise eine Antwort. Der Militärstützpunkt Bank Bagram in Afghanistan könnte das neue Guantanamo werden. Aus Washington, Ralf Siener.
Nach Informationen der Los Angeles Times überlegt die Obama-Administration, das US-Hochsicherheitsgefängnis im afghanischen Bagram zu einem Guantanamo-Ersatz zu machen. Denn alle Pläne, möglichst schnell auf dem amerikanischen Festland ein bereits vorhandenes Gefängnis für die Aufnahme der mittlerweile noch 185 Guantanamo-Insassen umzubauen und aufzurüsten, scheitern an der Weigerung des US-Kongresses, die dafür benötigten Gelder zu bewilligen. Das Bagram-Militärgefängnis, 75 Kilometer nordöstlich von Kabul, mit seinem neuen Hochsicherheitstrakt, ist deshalb nach Informationen der Los Angeles Times aus Sicht der Obama-Administration der praktikabelste, weil am schnellsten zur Verfügung stehende Guantanamo-Ersatz. In Bagram könnten jene rund 50 Gefangenen langfristig ohne Anklage festgehalten werden, gegen die es zwar keine gerichtsverwertbaren Beweise gibt, die aber aus Sicht der US-Ermittler dennoch ein akutes Sicherheitsrisiko darstellen. Mehrere Parteifreunde Obamas warnen allerdings davor, das afghanische Bagram zu einem neuen Guantanamo zu machen. Sie befürchten, dass Al-Qaida dadurch in Afghanistan neuen Zulauf bekommt. US-Menschenrechtsgruppen kritisieren, Obama entpuppe sich in puncto Guantanamo als ein zweiter George W. Bush, weil er genauso wie sein Vorgänger an der rechtswidrigen Praxis festhalte, Menschen jahrelang ohne Anklage und ohne Recht auf einen Anwalt einzusperren.
Soll und kann Deutschland Guantanamo-Häftlinge aufnehmen? Zumindest die Bundesregierung reagiert auf diese Frage äußerst zurückhaltend. Man prüft und will sich nicht festlegen. Im Hintergrund steht wohl die Sorge, dass die Ex-Häftlinge gefährlich sein könnten, auch wenn ihre Schuld oder ihre Verwicklung in den Terrorismus nie bewiesen wurde. Am Wochenende hieß es nun, Deutschland werde wahrscheinlich doch einige wenige Gefangene aufnehmen. Aber eine Entscheidung darüber ist nicht gefallen, wie Dietmar Riemer berichtet.
Es gibt zurzeit keine konkrete Anfrage von Seiten der Vereinigten Staaten, bestimmte Gefangene aus dem Lager Guantanamo auf Kuba nach Deutschland in die Freiheit zu entlassen. Die Bundesregierung ist auch dem Eindruck entgegengetreten, es fände eine Prüfung aktueller Einzelfälle statt. Damit reagierte der stellvertretende Sprecher der Bundesregierung Stegmanns auf Presseberichte vom Wochenende, wonach für Personen aus Syrien, Jordanien und auch ein Palästinenser eine Überstellung nach Deutschland ins Auge gefasst werde. Stegmanns hob in Berlin hervor, dass die jetzige Bundesregierung bei der Begutachtung möglicher Fälle ganz auf der Linie der Vorgängerregierung prüfen werde. Dabei sind neben einem offiziellen Ersuchen der USA folgende Punkte von Bedeutung, erklärte Stegmanns.
Wenn die USA die Übernahme durch einen Drittstaat wie zum Beispiel Deutschland wünschen, müssen sie darlegen, warum der Herkunftsstaat bzw. die USA die jeweilige Person nicht aufnehmen können. Es muss dann geprüft werden, ob im konkreten Fall ein Deutschlandbezug besteht. Und außerdem muss sichergestellt sein, dass die aufzunehmende Person kein Sicherheitsrisiko für die Bundesrepublik Deutschland ist.
Der Rechtsexperte der FDP-Bundestagsfraktion Arendt sprach sich für die Aufnahme von Gefangenen aus Guantanamo aus. Unschuldige hätten Anspruch darauf, in Freiheit leben zu können, meinte Arendt in einem WDR-Interview. Deshalb müsse Deutschland auch einen Beitrag zur Schließung des Gefangenenlagers leisten. Arendt bestätigte, im Übrigen anders als die Bundesregierung, die Presseberichte, wonach die Regierung die Aufnahme eines Palästinensers, eines Jordaniers und eines Syrers prüfe. Mögliche Sicherheitsprobleme müsse dabei das Innenministerium klären. Arendt forderte darüber hinaus dann auch eine Betreuung möglicher aufgenommener Guantanamo-Häftlinge. Man könne sie nicht alleine lassen, meinte er. Man müsse den Betroffenen helfen, die Folgen ihrer Haft zu verarbeiten. Der Vorsitzende des Außenpolitischen Ausschusses des Bundestages, der CDU-Abgeordnete Polenz, sprach im Deutschlandfunk davon, man könne jetzt nicht die Hände vor der Brust verschränken, wenn aus den USA eine Anfrage käme. Schließlich habe auch Deutschland die Auflösung des Lagers gefordert. Polenz sagte im Deutschlandfunk:
Wenn die Amerikaner fragen, ob wir ihnen dabei helfen können, sollte man sich das zumindest anschauen, ob es geht. Natürlich unter Beachtung aller Sicherheitserfordernisse. Das heißt, wir müssen jeden Einzelfall sehr genau prüfen und es darf für die deutsche Bevölkerung keine Sicherheitsgefährdung davon ausgehen.
Polenz unterstützte im Übrigen die Haltung der Bundesregierung in dieser Frage nachdrücklich.
Die Rede von Einzelfällen ist längst nicht mehr zu halten, wenn es um sexuellen Missbrauch von Kindern und die katholische Kirche geht. Kaum eine Woche vergeht, ohne dass neue Verdachtsfälle bekannt werden. Am Wochenende zum Beispiel wurde ein Priester aus dem Emsland nach entsprechenden Vorwürfen aus allen Ämtern entpflichtet, wie es heißt, mit sofortiger Wirkung. Als Reaktion auf solche Fälle hat die Deutsche Bischofskonferenz einen Sonderbeauftragten ernannt, nämlich den Trierer Bischof Stefan Ackermann. Und Ackermann hat heute einen Zwischenbericht vorgelegt, und zwar über Missbrauchsfälle in seinem Bistum. Aus Trier, Jonas Theile.
Etwa 35 Personen haben sich in den vergangenen 7 bis 8 Wochen zum Thema sexueller Missbrauch gemeldet, berichtete der Missbrauchsbeauftragte des Bistums Trier, Rainer Scherschel. Beschuldigungen wurden gegen 20 Geistliche vorgebracht. Alle ihnen vorgeworfenen Taten waren zwischen den 50er Jahren und 1990. 10 der 20 Beschuldigten sind mittlerweile tot, 2 in hohem Alter im Ruhestand. Bischof Stefan Ackermann will sich bald selbst mit allen Opfern treffen, die das möchten, und fand deutliche Worte für die Täter.
Missbrauch, das klingt so, als wenn es einen richtigen Gebrauch etwa von Kindern und Jugendlichen gäbe und einen missbräuchlichen Gebrauch. Davon kann natürlich keine Rede sein, sondern wir sprechen von Misshandlungen, das heißt von Verbrechen.
Auch nach 1990 habe es Missbrauchsfälle gegeben, berichtete Rainer Scherschel. Sie alle wurden von den zuständigen Staatsanwaltschaften geprüft und die Täter zum Teil gerichtlich bestraft. Früher hätten sie sich der Verfolgung durch die Behörden auch durch Flucht entzogen. Ein Priester und Leiter eines Internats in Münster-Maifeld etwa Ende der 50er Jahre. Der Missbrauchsbeauftragte Rainer Scherschel.
Also ich kann nur den Verdacht äußern, dass diese Flucht und das Untertauchen nicht möglich gewesen ist ohne einflussreiche Helfer, sage ich jetzt mal. Wahrscheinlich auch von Seiten der Kirche.
Vertuschen und verstecken, davon will man weg beim Bistum Trier und setzt auf Transparenz. Was nicht zwangsläufig gleichbedeutend mit einer Strafanzeige sein muss, warnt Psychotherapeutin Dorothee Lappesen-Lengler.
Die Kirche hat sicher geglaubt, damit ihren Ruf zu verbessern oder ihren Ruf zu behalten. Das ist misslungen, wie man heute sieht. Das muss man einfach mal so zugeben. Es ist jetzt naheliegend, dass es Wünsche gibt, genau das Gegenteil zu tun. Also zu sagen, okay, dann zeigen wir alle Delikte an. Das kann ich gut verstehen. Trotzdem muss ich aber sagen, es gibt Opfer, die dem nicht gewachsen sind.
Manchmal genüge es den Opfern, über das Erlebte zu sprechen. Manchmal sei aber sogar eine Therapie nötig, gibt Dorothee Lappesen-Lengler zu bedenken. Eine aktuelle Gefährdung für Kinder und Jugendliche soll dadurch ausgeschlossen werden, dass die Geistlichen, die noch im Dienst sind, fernab von Kindern, etwa im Seniorenheim, arbeiten. Eine generelle Meldepflicht für Missbrauchsfälle bei den Staatsanwaltschaften, wie vor den bayerischen Bischöfen gefordert, sieht der Trierer Bischof Stefan Ackermann wie Therapeutin Lappesen-Lengler kritisch.
Am Ende muss ja die Bischofskonferenz als Gesamtdeutsche ihre Entscheidung fällen und die Bayern sind ein Teil der gesamtdeutschen Bischofskonferenz. Ich habe mit meinem Mitbruder Reinhard Marx gesprochen und habe gesagt, ich nehme das auf jeden Fall natürlich als Beitrag zur Diskussion, aber bitte doch nochmal darum, dass wir wirklich dann in Ruhe das abwägen.
Es lauere nämlich die Gefahr, dass die Kirche Opfer sonst ein zweites Mal zu Opfern machen würde, ohne es selbst zu wollen.
Internetsperren gegen Kinderpornografie. In Deutschland war der Plan der früheren Familienministerin von der Leyen eigentlich schon beerdigt. Die Sperren seien nicht wirksam und außerdem sei Löschen besser als Sperren. Zu dieser Position hatte sich die Bundesregierung durchgerungen. Jetzt aber könnte die Idee doch noch Wirklichkeit werden, und zwar auf dem Umweg über die EU. Die EU-Kommission will nämlich das Konzept der Internetsperren umsetzen und alle Mitgliedstaaten dazu verpflichten. Aus Brüssel, Katrin Brandt.
Unfug oder unabdingbar? Der Entwurf für die neue EU-Richtlinie ist wenige Stunden alt und noch lange nicht beschlossen. Doch die Reaktionen aus Deutschland sind bereits kontrovers. Seiten zu sperren sei Unfug, verkündet der Arbeitskreis gegen Internetsperren und Zensur. Es sei ein unabdingbares Ansinnen, meint hingegen Manfred Weber, Europaabgeordneter der CSU. Ähnlich äußert sich die Deutsche Kinderhilfe. Die Bundesregierung fährt eine andere Strategie. Ulrich Staudigl, Sprecher des Justizministeriums.
Auf nationaler Ebene ist ja der Grundsatz Löschen statt Sperren in der Koalition vereinbart worden. Entsprechend ist ja auch das Zugangserschwerungsgesetz jetzt umzusetzen. Also es geht um Löschen statt Sperren.
Aber das reicht Cecilia Malmström wohl nicht aus. Die Kommissarin für Inneres will Löschen und sperren. Die Zahl der Internetseiten mit Kinderpornografie wachse. Jeden Tag würden 200 neue Bilder ins Netz gestellt. Die gezeigten Kinder würden immer jünger, die Bilder immer gewalttätiger. Kinderpornografie anzuschauen oder zu verbreiten ist ein Verbrechen. Die Polizei kann Bücher, Broschüren und Videos beschlagnahmen. Sie sollte außerdem in der Lage sein, Internetseiten zu schließen. Malmström verweist darauf, dass es Internetsperren in der EU bereits gebe. In den skandinavischen Staaten, in Italien und Großbritannien. In noch mehr Ländern werde über eine Gesetzgebung diskutiert. Das Verfahren funktioniere in der Praxis und verhindere täglich Tausende von Anfragen, seien sie zufällig oder absichtlich. Das Argument, solche Sperren seien leicht zu umgehen, lässt die Kommissarin nicht gelten. Die meisten Nutzer seien technisch keine Experten. Dass die Meinungsfreiheit unbedingt zu schützen sei, glaubt auch die Schwedin Malmström. Doch darum gehe es hier gar nicht.
There are no circumstances that child pornography is an expression of an opinion.
Unter keinen Umständen könne Kinderpornografie eine Meinungsäußerung sein, sagt die Kommissarin. Malmström fordert die EU-Staaten außerdem ausdrücklich auf, alles zu tun, um kinderpornografische Internetseiten zu löschen. Außerdem nennt sie in ihrer Richtlinie eine Reihe von Straftatbeständen, die künftig in der EU möglichst einheitlich sanktioniert werden sollen. Dazu gehören auch neue Formen wie Grooming, also das Anlocken von Kindern über das Internet, das Betrachten von Kinderpornografie ohne das Material zu speichern oder Kinder zum Posieren vor Webkameras zu bringen. All das sind fürchterliche Verbrechen. Die EU muss ganz deutlich sein, was immer wir tun können, müssen wir tun. In Deutschland hatte Familienministerin von der Leyen in der Großen Koalition ein Sperrgesetz bereits vorgelegt. Es trat jedoch nie in Kraft, weil sich die CDU-FDP-Regierung davon distanzierte. Die EU-Kommission rechnet jedoch mit so großer Zustimmung unter den Mitgliedstaaten, dass die Bundesregierung theoretisch überstimmt werden könnte. Kontroverse Diskussionen sind auch im Europaparlament zu erwarten.
Aus Brüssel war das Katrin Brandt. So klang Peter Herpolzheimer. Herpolzheimer war 1971 im NDR mit seiner Band. Sein Instrument war die Posaune, aber berühmt wurde er auch als Arrangeur, als Komponist und als Bandleader. Peter Herpolzheimer war einer der profiliertesten Jazzmusiker Deutschlands. Nach schwerer Krankheit ist Herpolzheimer in Köln gestorben. Michael Kuhlmann mit einem Nachruf.
Alles begann mit einem Nomadenleben. Als Peter Herpolzheimer mit 16 Jahren aus Rumänien in die Bundesrepublik kam, da wollte er nur noch eines, gleich wieder weg.
Ich habe Deutschland damals erlebt, Grau in Grau. Und ich hatte mich überhaupt nicht wohlgefühlt. Ich bin nach USA als Austauschschüler gekommen.
In die Autostadt Detroit. Und niemand ahnte, dass aus dem Halbwüchsigen, der bei General Motors eine handwerkliche Lehre machte, einmal einer der besten Big Band-Arrangeure Europas werden sollte. Herpolzheimer arbeitete nebenbei als Gitarrenlehrer. Er erlebte die Musikkultur der neuen Welt. Jazz, Klassik und Unterhaltungsmusik.
Amerika hat mir sehr gut gefallen, aber ich war zu sehr Europäer.
Und so kehrte er Mitte der 50er Jahre wieder zurück. Er studierte Gitarre in Nürnberg, stieg aber 1959 auf die Posaune um. 1969 dann setzte Herpolzheimer die entscheidende Idee um. Mitten in der Phase, in der der Jazz eine Liaison mit dem Rock einging, gründete er eine Jazz-Rock-Big-Band, die Rhythm Combination and Brass. Die galt als beste europäische Big Band der 70er Jahre. In den 80er Jahren orientierte sich Herpolzheimer mehr in Richtung Jazz. Er driftete aber nicht in esoterische Winkel ab. Denn seine Band war immer wieder in Film und Fernsehen präsent. In der Talkshow Bios Bahnhof, mit einer eigenen Show im SWF-Fernsehen und als musikalischer Macher beim Satirefilm Stonk. Und Herpolzheimer selbst hielt den Kontakt zur jungen Generation. 20 Jahre lang leitete er das Bundesjugend-Jazz-Orchester, kurz Bujazzo.
Also ich habe vor allen Dingen da gelernt, so eine gewisse Professionalität,
sagt der Posaunist Nils Wogram, der einst im Bujazzo spielte. Und so sind viele Musiker, die heute zur ersten Liga des jungen deutschen Jazz gehören, irgendwann einmal durch diese Schule gegangen. Peter Herpolzheimer achtete darauf, dass es dort nicht nur um technische Qualitäten ging.
Also für mich ist mit zunehmendem Alter immer sehr wichtig, was die Musik aussagt, was man vielleicht ausdrücken kann mit der Musik hinter der Musik. Es hat immer mehr Bedeutung, dass man Sachen interpretieren kann, nicht einfach aufführen.
Mit seiner originellen Mischung aus Jazz, Rock und lateinamerikanischer Musik hat Herbolzheimer die Orchesterszene spürbar bereichert.
Peter Herbolzheimer ist im Alter von 75 Jahren in Köln gestorben. Ein Nachruf war das von Michael Kuhlmann. Und damit geht das Echo des Tages zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Marcel Güsken.